Und auch da sehen wir wieder die Zusammenhänge zu den volkswirtschaftlichen Phänomenen. Wenn du kein bedingungsloses Grundeinkommen hast und keine Förderung der Idee der Kreativität des Individuums, keine Wertschätzung für Leben, kein Respekt für Leben, dann kriegst du hinterher ökonomische Systeme mit mittelmäßigen Produkten, mit mittelmäßigen Menschen und mit mittelmäßigen Systemen selbst, auch Kommunikationssystemen, die keine Kreativität mehr hervorbringen können. Also nicht die jedenfalls, die wir in den Krisen brauchen.
Ja.
Ja, also insofern steiger die Qualität und senk die Preise. Punkt.
Namaste und willkommen zur Weisheitswerkstatt von Purvi Shah Paulini. Zu Business-Themen und globalen Geschehnissen in Bezug auf Spiritualität. Denn nachhaltig integrale Veränderung bedeutet auch, diesen Aspekt zu integrieren. Und zwar in der Tiefe. Geschäfte entstehen, wenn Menschen sich verstehen.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Weisheitswerkstatt. Und heute geht es mal wieder um das Thema, mein leidenschaftliches Thema, frugale Innovation. Und ich freue mich ganz herzlich, meine Gesprächspartnerin heute begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Gitta Pein.
Oh, wie schön, dass wir beide mal was zusammen machen. Ich freue mich riesig.
Ich
oder
freue
mal
mich.
Wieder, ne? Wir haben ja schon das eine oder andere zusammen veranstaltet.
Das ist richtig. Unser letzter Podcast war schon sehr, ist schon etwas länger her, aber ich freue mich immer wieder, sehr viel von dir zu lesen, aber auch in anderen Kontexten, dass wir Berührungspunkte haben. Das würde mir sonst fehlen. Genau. Und heute sprechen wir tatsächlich, warum lade ich Gitta ein? Weil ich einfach denke, dass zu dem Thema frugale Innovation auch du, liebe Gitta, sehr viel sagen kannst. Und ich finde so Themen wie einfache Lösungen in komplexen Systemen, das überhaupt möglich ist, würde ich heute gerne mit dir besprechen.
Prima.
Und bevor wir damit starten, möchte ich gerne den Zuschauern und den Zuhörern dich gerne vorstellen. Denn ich überlege gerade, wer ist denn da, der sich das anhört, ist auf der einen Seite Menschen, die dich mit Sicherheit schon kennen und schon viel in Komplexität und Thema Konflikten mit dir zu tun gehabt haben oder auch viel über dich lesen. Und dann gehe ich mal auch von aus, dass auch aus meinem Kontext es wieder viele gibt, die dich gar nicht kennen. Und dann fange ich gerade mal mit dem zweiten Teil an, um die abzuholen. Und Gitta, du bist Systemtheoretikerin, Kybernetikerin und zusammen mit deinem Mann Ralf Entwicklerin der Universalsprache Formwelt und der Erkenntnislogik Weltform. Du bist auch Gründungsmitglied des wissenschaftlichen Teams des Formwelteninstituts, beratendes Mitglied des ISET, Education Foundation in Indien. Du sprichst in deinen Weiterbildungen über Navigation durch Komplexität und Konflikten und unterschiedlichsten Zusammenhängen. Und wenn ich das jetzt die erste Zielgruppe nochmal mit einbeziehe, Menschen, die dich auch kennen, da muss ich eher aus meiner Wahrnehmung her sprechen. Ich erlebe dich als eine Person, die sehr schnell und klar denkt. Ich meine das im Sinne von Zusammenhängen in komplexen Systemen schafft, rhetorisch und argumentativ stark ist und dabei gleichzeitig eine Tiefe erlangt, also in einer Schnelligkeit, die mich manchmal im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos macht. Und das, und das meine ich wirklich mit vollem Respekt. Du bringst echt Zusammenhänge zusammen in einer Deutlichkeit, die ich oft fühle, aber nicht so zum Ausdruck bringen kann. Und deine Weiterbildungen haben es zumindest bei mir geschafft, klarer, deutlicher und in Kontexten zu sprechen und zu argumentieren. Und da sage ich erstmal Danke. Und vielleicht möchtest du ja gerne noch etwas über dich ergänzen.
Eigentlich hast du das Schlimmste jetzt schon gesagt, ne? Naja, also ich sehe mich selbst vor allen Dingen als Musterleserin. Ich nutze Systemtheorie und Kybernetik und Sprache dafür, mein eigenes Bewusstsein zu schärfen und Modelle zu entwickeln, die einfach dabei helfen, jetzt diese komische neue Zeit, ne, diese Emergenz zu navigieren und darin neue Antworten zu finden und vor allen Dingen auch effizienter kommunizieren zu lernen. Das ist eins unserer ganz größten Probleme schlechthin. Ja, also fehlendes Komplexitätsmanagement in den Gesellschaften, plural, und fehlende Fähigkeit, die Komplexität, mit der wir heute es zu tun haben, auch adäquat zu reduzieren, auf die Form zu bringen und von dort aus zu wissen, okay, was muss ich jetzt als nächstes tun? Wir verschwenden wahnsinnig viel Zeit und Energie und Geld gerade. Ja.
Das ist richtig und da sprichst du mir aus der Seele und deswegen habe ich gedacht, passt das doch super mit dem Thema frugale Innovation. Und ich glaube, einfach noch mal ganz kurz abzuholen, es gibt schon viele Interviews dazu, auch auf meiner Homepage zu finden, aber noch mal zu sagen, was bedeutet eigentlich der Begriff frugal? Das bedeutet eigentlich eher angemessen. Es wird sehr oft übersetzt mit dem Thema karg, was oft dann wiederum die Assoziation hervorbringt, billig und nicht langlebig. Und das ist es genau nicht. Und warum mich das so sehr beschäftigt, ist, dass das Leben in Deutschland, so lebenswert es auch ist, extrem teuer geworden ist. Also ich bin ja immer wieder sehr beeindruckt, was für Energiepreise, selbst allein wenn man schon zum Bäcker geht, wie teuer das Brot ist. Die Dinge, die man kaufen kann, sind so überfrachtet mit Funktionen, die es nicht braucht. Oder sie sind so minderwertig, dass es sogar zu schade ist, dieses wenige Geld überhaupt dafür auszugeben. Ich finde, ich betone jetzt extra diese Extreme. Warum müssen wir für gesunde Bio-Lebensmittel so viel Geld bezahlen? Und wer soll sich denn das noch leisten? Und Energiepreise steigen, Restaurantbesuche werden zu Luxusereignissen und ich frage mich, wohin das führen soll. Und gleichzeitig erlebe ich selber in Schwellenländern, und ich bin ja jetzt nicht nur in Indien unterwegs, sondern in vielen, vielen anderen Ländern auch, wie kreativ die Menschen sind, nachhaltige und einfache Innovationen wirklich mit guter und langlebiger Qualität zu verbinden. Und das ist einfach machbar. Also ich sehe einfach, dass es machbar ist. Und ich frage mich, warum wir uns hier so schwer tun. Und wie wichtig ist hier eigentlich die Fähigkeit, und ich frage das jetzt etwas provokativ, sich durch Komplexität navigieren zu können? Man kann doch einfach sagen, mit weniger ist mehr, das höre ich sehr oft gerade bei Produktentwicklungen, kann ich doch Dinge einfach mal weglassen, dann ist es doch nachhaltig und billiger.
Ja.
Warum können wir das nicht so einfach beantworten?
Darauf habe ich auch keine einfache Antwort, sondern eine komplexe. Und wir müssen uns das Stück für Stück durchwursteln. Also
Gerne.
erstmal denke ich, müssen wir mal ganz vorweg sagen, dass in Indien andere Systembedingungen da sind, die Menschen eben teilweise auch noch aus der Not heraus dazu gezwungen sind. Ja, effizient und effektiv, wenn wir das beides mal als Wörter nehmen für frugal. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, ne?
Ja, doch, das können wir.
Genau, effizient und effektiv zu arbeiten. Also es ist weniger da und aus diesem weniger muss mehr gemacht werden. Der John Maynard Keynes hat mal im letzten Jahrhundert, das muss man jetzt dazu sagen, so schön gesagt, ist das Wirtschaftswachstum, die Menschheit endlich davon erlöst hat, den Kampf um die Erhaltung der Art als oberstes Ziel zu betrachten. Das ist ein Satz, der wirkt in der heutigen Zeit fast schon zynisch vor dem Hintergrund eines überbordenden Wachstums, das wir hier bei uns halt als einen Problemfaktor sehen, nämlich die Tatsache, dass wir mit diesen erhöhten Preisen ja nicht das bezahlen, was wir kaufen, sondern wir bezahlen das, was produziert wird und was in den Lagern liegt. Und das ist eine Menge mehr, ne? Und da liegen Systemfehler, wo ich der Ansicht bin, dass also frugales Wirtschaften langfristig relevanter werden muss und auch gar nicht so neu ist jetzt, wenn ich in die Grundideen von Ökonomie schaue, habe ich da zum Beispiel das Minimax-Prinzip, ne? Dass ich ein gegebenes Ziel mit möglichst geringem Kosten, Energie und so weiter Aufwand erreichen kann oder halt eben mit dem Gegebenen, was ich habe, das möglichst Große herausholen kann. Das Minimax-Prinzip, Effizienz- und Effektivitätsprinzip, ist basal für ökonomisches Denken. Das ist aber im Zusammenhang mit Globalisierung, Vernetzung, Digitalisierung, Algorithmisierung und den Möglichkeiten, die Wachstum überhaupt gegeben hat, ein bisschen nach hinten geschoben worden und liegt jetzt in den systemischen Bedingungen, aber natürlich auch in den ökonomischen Bedingungen der einzelnen Unternehmen. Wir können ja jetzt als einem Konzern in Deutschland zum Beispiel nicht unbedingt empfehlen, also jetzt gerade in der Lebensmittelindustrie, wenn wir das jetzt mal so nehmen, nicht unbedingt empfehlen, naja, hör einfach so auf, so viel an die Supermärkte zu liefern, so einfach geht das ja nicht. Da hängen komplexe Systeme mit dran. Das heißt, der Change, den wir hier brauchen, das muss ein fundamentaler sein, der auch was zu tun hat mit einer Erkenntnisleistung, dass wir bei Wachstum heute Wachstum als Problem der Ökonomie selbst haben und im Grunde genommen Wachstum reduzieren müssen, um wachsen zu können. Das klingt jetzt paradox, aber das ist der Weg, ja. Da führt auch nichts dran vorbei. Ich denke, dass ein großes Problem darin liegt, dass diese Art von Wachstum, die wir haben, noch nicht überall selbst als Problem erkannt wurde, sondern es wird immer noch gesehen, ja, Wirtschaftswachstum hilft unseren Nationen, hilft unserer Wirtschaft, unserer Ökonomie. Überall da, wo wir Wirtschaftswachstum beobachten, sehen wir, es geht den Menschen besser. Ne, das können wir nicht einfach wegstreichen. Ne?
Kann ich da ganz kurz mal eine
Immer, immer
Frage stellen,
unterbrich mich.
weil ich, ne, wenn wir sagen, Wachstum ist das Problem der Ökonomie, können ja relativ schnell die Stimmen sagen, also jetzt möchte ich mir noch nicht nur sagen lassen, dass ich mich in meinem Konsum einschränken lasse. Wir leben hier in einer Demokratie und ich möchte nicht, dass man mir sagt, was ich zu konsumieren habe und nicht.
Ich finde das auch nicht unberechtigt. Ne? Also ich würde das gar nicht einfach so wegwischen, sondern ich würde dazu motivieren wollen, anzufangen zu fragen, welche Form von Wachstum benötigen wir? In welchen Kontexten benötigen wir welches Wachstum? Ne, wenn ich jetzt Wirtschaft immer nur eindimensional betrachte und immer nur dahingehe und zum Beispiel sonst sowas mache wie hier Neoliberalismus, da Sozialismus. Viele denken ja immer noch so, ne, in so ganz simplen Dimensionen, die nichts anderes reinlassen. Dann sehe ich natürlich die Idee, Wachstum als sein eigenes Problem zu betrachten, also auch Überwachstum. Ja, als ein Problem zu betrachten, kann ich schon nachvollziehen, wenn Menschen, die also auf so einer simplen Ebene denken, Angst bekommen, wenn ihnen jemand sagt, Wachstum ist sein eigenes Problem. Aber wir haben, ja, aber wir haben kein Wachstum ohne im Augenblick. Doch, wir haben auch Wachstum ohne Überproduktion. Aber wir haben ein globales Überproduktionsproblem und wir haben ein Verteilungsproblem. Und das sind emergente Probleme, die aus der Idee des Wirtschaftswachstums als etwas Gutes, ja, dass die Menschheit endlich davon erlöst, wie Keynes das gesagt hat, den Kampf um die Erhaltung der Art als oberstes Ziel zu betrachten. Wir haben ja eine Geschichte, die uns zeigt, wie wertvoll der Kapitalismus für die Entwicklung der Gesellschaften und für die Entwicklung der Individuen ist. Und ganz besonders können wir das sehen in Indien, also in Schwellenländern. Ne? Wir sehen es aber auch in afrikanischen Ländern, wo jetzt auch die Schwelle noch nicht erreicht wurde, dass das Bedürfnis nach Wachstum ja auf jeden Fall da ist und auch berechtigt. Ne? Und wenn jetzt hier in Deutschland jemand sagt, naja, ich möchte auf meinen Konsum nicht verzichten, kann ich das sehr gut nachvollziehen und würde einfach erstmal die Frage stellen, welcher Konsum soll es denn sein? Ja, worüber reden wir eigentlich genau? Denn ich glaube nicht, dass es nötig ist, so zu denken, dass man den Menschen etwas wegnehmen muss, um weiterhin ein bequemes und wohlhabendes Leben zu leben. Gerade die Überproduktion zeigt ja, da ist noch eine Menge mehr da. Wir haben eher ein Verteilungsproblem. Wir haben mal systemische Probleme in den Erkenntnisleistungen auch der Systeme. Und es wird eine Zeit brauchen, bis wir das reflektiert haben.
Du hast am Anfang noch einen Satz gesagt, ne? Das ist natürlich, sind die Voraussetzungen in Ländern wie Indien und so weiter nicht eins zu eins vergleichbar, in denen wir hier leben. Aber es gibt auch einen Satz von dir, der sagt, der letzte Kunde kommt immer aus dem Prekariat. Und wenn
Ja.
ich mir jetzt anschaue, welche Herausforderungen, auf der einen Seite sage ich, ich glaube, das Privatvermögen in Deutschland war noch nie so hoch, wie es jetzt war. Gleichzeitig haben wir aber offensichtlich große Themen, die auch den Letzten quasi betreffen und der einfach Themen hat, sich Dinge leisten zu können. Wie können wir das denn jetzt verstoffwechseln?
Also meine persönliche Beobachtung, die allerdings auch durch Forschung aus der Glücksforschung, aber auch aus der Wirtschaftsforschung und der Intelligenzforschung bestätigt werden, ist, dass Menschen, denen ein gewisser Wohlstand möglich ist, der sie dazu befähigt, persönliche Fragen zu stellen, also sich mehr auch mit ihrer Psyche zu beschäftigen, ja, wo der existenzielle Druck raus ist, dass das Menschen sind, denen langfristig Konsum nicht mehr so wichtig ist. Da sehen wir einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Individuums und der Entwicklung von Wirtschaft. Wir wissen, dass Geld nicht nur allein nicht glücklich macht, sondern dass es Einkommensgrenzen gibt, woran gezeigt werden kann, wenn es darüber hinausgeht, werden die Menschen nicht glücklicher, sondern eher wieder unglücklicher. Auch das wissen wir. Insofern können wir über das Wirtschaftswachstum auch die Frage stellen, welches Wirtschaftswachstum möchten wir eigentlich genau haben? Ich sehe zum Beispiel ein Problem darin, wenn wir eine Gesellschaft haben, die immer noch Arbeitslosigkeit ausschließlich mit negativen Vorzeichen versieht, wo wir gleichzeitig so viel geschafft haben und so viel Wohlstand erzeugt haben, dass kein Problem ist, das auch als positives, mit positiven Vorzeichen dergestalt zu sehen, dass wir anfangen könnten, darüber nachzudenken, was wir tun können, um Menschen dabei behilflich zu sein, ihre Freizeit anders zu nutzen, kreativer zu nutzen, zum Beispiel den Druck rauszunehmen und Leistungen, die mit Menschen für die Gesellschaft bringen, wie Ehrenamt, wie Mutter sein oder Vater sein. Ja, das ist ja eine
Ja.
Arbeit. Ja, oder Oma sein ist auch eine Arbeit, ne? Gerade wenn die beiden Elternteile berufstätig sind, ist doch schön, wenn Oma und Opa Zeit haben, dann sich zum Beispiel um die Kinder zu kümmern. Ja, und die Kinder an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. Das sind Arbeitsleistungen, die freiwillig für die Gesellschaft, in diesem Fall jetzt für die Kinder, geleistet werden, aber auch vieles andere, Künstler, Kreativschaffende, Menschen, die neue Entwicklungsmodelle entwerfen und die freiwillig forschen und das in ihrer Freizeit tun, das sind alles Dinge, da sehen wir, dort wird Arbeitslosigkeit, man hat da keine andere Beschäftigung, ja, kreativ für in die Gesellschaft hineingetragen. Ich denke, wenn wir anfangen, erst einmal in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens zumindest diejenigen zu stützen mehr, die bereits soziale Leistungen erbringen, dieser Art, intellektuelle Leistung, künstlerische Leistung, soziale Leistung, haben wir schon eine andere Basis und können aus der Bevölkerung ganz grundlegend den Druck rausnehmen, der jetzt da ist und der eben in Richtung von mehr Konsum auch immer strebt. Das heißt nicht, dass wir zu einem sozialistischen Staat werden sollen. Das ist Quatsch. In so eine Richtung denke ich überhaupt gar nicht. Das ist eindimensionales Denken, sondern ich sehe hier verschiedene Produktionskräfte am Wirken. Und die Frage ist für Gesellschaften, die auf Krisen zulaufen, die aber es geschafft haben, positiv Arbeitslosigkeit zu erzeugen. Wir erfinden ja die Harke nicht, um mehr zu arbeiten. Wir erfinden die Harke, damit wir da schneller mit unserer Arbeit vorankommen, um dann Zeit für was anderes zu haben. Und so bedeutet Technologieentwicklung immer auch den Versuch der Menschheit, sich mehr freie Zeit zu verschaffen. Und überall da, wo das passiert und die Menschen keine Angst haben müssen, keine existenzielle, also raus sind aus diesem Kampf um die Erhaltung der Art als oberstes Ziel, ne, wovon Keynes gesprochen hat. Immer dann, wenn wir das schaffen, schaffen wir Systeme mit mehr Kreativität. Und diese Kreativität, die kann unsere Gesellschaft vorantreiben. Ich würde hier und heute in dieser verfahrenen Situation, die wir haben, gar nicht versuchen, große, allgemeingültige Lösungen oder sowas zu finden, sondern ich würde nach den grundlegenden Dingen schauen. Was tun Menschen, die ohne existenziellen Druck sind? Und die noch kreative Impulse verspüren mit ihrer Kreativität. Sie setzen sie um, oft auch für andere und damit für die Gesellschaft. Sie sind entspannter, sie sind komplexitätsfähiger auch dadurch, ne, können mit Problemen, Sorgen, Nöten anders umgehen und haben nicht die ganze Zeit diesen Druck, ich muss hier noch was kaufen und da noch was kaufen und so weiter. Sie wissen, es geht ihnen soweit erst einmal gut.
Da würde ich gerne noch mal einhaken, weil wir hatten ja auch angefangen, also es geht auch um das Thema Entwicklung einer Nation auf der einen Seite, also
Ja.
du nennst es gerne, ich nenne es mal in deiner Sprache die Komplexitätsstufen.
Ja.
Es gibt auch noch in anderen Kontexten andere Begrifflichkeiten wie Reifegrade oder Werteentwicklungen. Also die sind aber in unterschiedlichen Kontexten eigentlich zu setzen, aber werden gerne vermischt. Aber ich denke mal, dass viele Zuhörer sie einfach unter diesen Begrifflichkeiten kennen. Und wir wissen auch, dass man eine Stufe, egal jetzt in welchen Begrifflichkeiten, nicht überspringen kann. Und das, was ja jetzt tatsächlich zum Beispiel in Schwellenländern passiert, gerade in Indien, da passieren Dinge, die bei uns in der Nachkriegszeit vielleicht auch passiert sind. Jetzt mal ganz grob und plastisch beschrieben. Und das ist ein Riesenboom. Und auf der einen Seite denke ich, naja, ich bin immer sehr, sehr beeindruckt, was für eine positive Stimmung es erstmal in diesen Ländern gibt. Also es ist total anders, als es hier gerade ist. Und gleichzeitig, wie kreativ die Menschen sind. Also sie sehen vielleicht gewisse Zusammenhänge, die man so vielleicht nicht sofort erkennt, aber machen daraus etwas Schönes. Und dann denke ich immer so, okay, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt sollen die anderen Länder mal gucken, dass sie schnell über diese Hürde kommen, die wir ja in all den Jahren uns erarbeitet haben, weil die Technologien sind ja da. Ich glaube, das ist nicht so vereinfacht zu sagen, anhand dessen, wenn man sich ein bisschen mit Entwicklung beschäftigt hat. Aber die Technologien ermöglichen gerade diesen Ländern, ich sehe zum Beispiel alles, was mit künstlicher Intelligenz, was mit Digitalisierung, also dass zum Beispiel Bargeld abgeschafft wird, ja eigentlich nur durch Technologien möglich sind, sonst wäre das ja alles gar nicht möglich gewesen. Also worauf ich hinaus will, es einfach zu sagen, wie können wir uns gegenseitig als Nation unterstützen, zu sagen, guck mal, wir haben hier schon tolle, auch wenn wir vielleicht nicht ganz so weit sind wie, nennen wir es mal, Industrieländer, aber wir haben hier Technologien, die auch euch helfen können.
Es ist für Schwellen und andere Länder, die nicht an Wohlstand gewöhnt sind, in der Form erst einmal insofern leichter, den nächsten Sprung zu machen, weil sie nichts haben, was sie wegwerfen müssen. Wir haben hier ein riesiges Problem mit Verlustaversion und rigiden Systemen. Gibt es zum Beispiel in Äthiopien nicht. Na gut, sie hatten danach wieder ein paar Probleme, aber es gab vor einigen Jahren in Äthiopien einfach einen ganz wunderbaren Sprung, den man zusehen konnte, dass dort Universitäten und Staat und Unternehmen direkt Hand in Hand zusammengearbeitet haben. Und die haben auch unglaublich viele Arbeitsschritte, die wir hier dazwischen haben, gar nicht machen müssen. Ja, die hatten gar nicht solche bürokratischen Prozesse, die sie überwinden mussten, eingeschliffene Strukturen und so weiter. Das war alles nicht da. Die haben einfach das System hacken können und konnten direkt zugreifen auf die neuesten Technologien. Sowas haben wir hier nicht, ne? Wir müssen unsere Bildungs- und Konditionierungssysteme überwinden und so weiter. Wir haben aber hier in Deutschland ein ganz anderes Problem. Wir haben meiner Beobachtung nach, und da bin ich auch nicht die Einzige, ich habe da also auch mit Freunden von den Vereinten Nationen gesprochen, die das auch beobachtet haben. Wir haben ein Arroganzproblem. Tief drin in unserer Kultur haben wir immer noch den kolonialistischen Gedanken im Hinterkopf, der sogar so weit geht, dass wenn wir hier, wie im Ahrtal, eine Wasserkrise haben, und von den Philippinen ein Angebot kommt, von Menschen aus den Philippinen zu helfen, wird es abgelehnt. Ja, das kann ja nicht sein. Das sind ja, das im Hintergrund hast du da solche Sachen wie, ich sag's jetzt mal ganz brutal auf den Punkt, diese kleinen Filipinos, was wissen die denn schon über uns, ne? Hier muss ja jetzt der Staat mal ran. Wenn Gesellschaften, die Wohlstand aufbauen, ihre Bildung vernachlässigen, dann passiert sowas, ne? Dann kommen dabei halt solche Systeme raus, in denen eine fundamentale Arroganz und auch Bequemlichkeit im System drinsteckt, so wie jetzt zum Beispiel, habe ich gerade gestern von einer 25-jährigen Influencerin, Deutsche, gelesen, dass sie den Sinn nicht sieht, wählen zu gehen, weil die sind ja alle so und so und das bringt ihr ja nichts und das hat ja keinen Sinn. Ne? Wozu Aaron Sorkin mal den Bartlett in dieser wunderbaren Serie West Wing hat sagen lassen: Decisions are made by those who show up. Ja, und wer showt jetzt hier bei uns ab? Die AfD, ne? Ja, und fährt sich ja nicht nur Nazis ein. Das ist ja Quatsch, wenn wir behaupten, also die Leute, die die AfD wählen, das sind alles Nazis und Rechtsextremisten. Das stimmt nicht. Es ist eine fundamentale Grundbequemlichkeit im Denken der AfD, eindimensional hoch 10, immer polarisierend und immer immer mit dem Finger auf Schuldige zeigend. Ja, zero Rekursion. Gleichzeitig, und das möchte ich jetzt hier auch nicht isoliert betrachten, hat die AfD ganz toll hineingegriffen in die Gemeinheiten, die die alten Bundesländer den neuen Bundesländern angetan haben. Ne? Also wenn man jetzt da so mal hinschaut, also ich war damals kurz nach der Grenzöffnung in Salzwedel tätig und in Burg tätig, in der Erwachsenenbildung, und habe dort also die wunderbarsten Menschen kennengelernt. Ich war beeindruckt von dieser Herzlichkeit und von dieser Fähigkeit, sich einzubringen. Das kannte ich so überhaupt gar nicht aus den alten Bundesländern. Und die Leute, ich konnte zusehen, wie die zunehmend dabei verzweifelten, dass ihnen also alles genommen wurde, sie von oben herab behandelt wurden, der Ausverkauf damals mit der Treuhand und dann also auch noch die Herablassung aus den alten Bundesländern, die sich bis heute teilweise hält. Ne? Und das sind
Richtig.
alles, ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dich
Nee, ich habe nur
unterbrochen.
gesagt, dass es richtig ist. Ich stimme dir
Ja.
dazu.
So, das sind Wirtschaftsfaktoren, Punkt.
Ja.
Ja, das sind politische Faktoren, Punkt. Das spielt da alles mit rein. Ne? Du kannst nicht einfach hingehen und jemanden übernehmen und dem dein System überstülpen und so tun, als wäre der andere irgendwie, weiß ich nicht, geistig nicht ganz dicht. Nur deshalb, weil er den Krieg zum Beispiel verloren hat. Ne? Also in
Ja.
diesem Fall jetzt den Kalten Krieg. Und so ein ähnliches Phänomen gibt es in Deutschland ganz tief drin gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, gegenüber Menschen mit Körperbehinderungen, gegenüber Menschen mit im neurodiversen Spektrum und so weiter, ne? Wie man es auch sieht, jetzt beispielsweise im Zusammenhang mit Long-Covid, same thing. Die Leute nehmen es nicht ernst, der sieht doch ganz normal aus, streng dich doch mal ein bisschen an, mit dir kann ja was nicht stimmen. Ja, und wenn du es dann hast und du wirst akzeptierst, dann bist du in vielen Teilen tatsächlich immer noch ein Mensch zweiter Ordnung. Ich meine, wir Frauen wissen das sowieso. Ja, wir kennen uns damit gut aus. Ich habe es heute erst wieder erlebt, ne? Wie so ein alter Platzhirsch bei einem meiner Themen einfach das Thema wechselt, seinen Kommentar reinlatzt und die Punkte abkassiert. Ne? Also sowas ärgert mich ja dann einfach auch nur noch. Ne? Aber das spielt da mit rein. So, und wie kann Indien uns helfen? Also ich denke erstmal dadurch, dass Indien selbstbewusst sagt, Leute, ihr in Deutschland, ihr seid fett, faul und bequem geworden teilweise. Und das dabei auch noch überheblich. Und gleichzeitig seid ihr in einem wunderbaren, muss natürlich auch was Positives mit rein. Ne? Gleichzeitig habt ihr aber auch wunderbare Qualitäten und wir lernen hier gerade eine Menge darüber, in China ja auch, ne? Wie man nachhaltig arbeitet und können euch das zeigen. Habt ihr Interesse? Und da gibt es eine Menge Leute. Ne? Ich meine,
Das gibt es ja. Aber du
ja.
hast ja auch mal in deiner Aussage mal, also ne, einer deiner Sätze ist ja, in Krisen muss man antithesisch denken und Systeme
Ja.
bauen und die eben ko-kreativ funktionieren.
Ja.
Also das ist ja, was du jetzt gerade auch sagst, in Ko-Kreativität gehen, die Arroganz mal beiseite lassen und zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn da, gemeinsam etwas zu entwickeln. Ne? Also ich
Ja.
habe tatsächlich auch mal ein Seminar gehabt, wo wir eine indische Teilnehmerin eingeladen haben, einfach gefragt haben, wie siehst du die Mitarbeit in Deutschland? Es ging eigentlich mehr um Interkulturalität, aber wir sind relativ schnell darüber hinausgekommen. Dann hat sie nur einen Satz gesagt: Wir haben in Indien momentan eben, sie bestätigte diesen Drive, etwas zu erreichen. Außerdem haben wir auch nicht den Luxus, mal so ein Sabbatical einzulegen oder uns zu überlegen, was wir denn nach dem Studium machen wollen, weil wir einfach gucken müssen, dass wir unsere Familie ernähren. Also aus dem Kollektivismus heraus muss ich mich ja dann als Kind auch um die Familie kümmern und gleichzeitig gehen wir noch früher in Rente als in Deutschland. Also in der Zeit, in der wir quasi ein Ergebnis erreichen müssen, ist eine viel, viel kürzere Zeit und in der Versorgung eine viel größere Masse an Menschen, als das wir im Individuum hier machen müssen.
Ja, und das haben wir in Deutschland auch, ne? Wir haben natürlich auch eine Menge Menschen hier im Prekariat, die strampeln und strampeln und obendrauf auch noch schlecht behandelt werden und die auch für ihr Strampeln nicht unbedingt belohnt werden. Ne? Also wenn du jetzt kreativ wirst und lässt dir irgendwas einfallen, wie du dein Geld verdienen kannst, dann heißt das also Kürzung von Bürgergeld. Die Abhängigkeiten auch, die da erzeugt werden, dass Menschen im Grunde genommen ihre Hosen runterlassen müssen, ne? Und zeigen müssen, was sie haben. Es soll ja jetzt auch wieder verschärft werden. Ne? Vielen Dank an die CDU-CSU-Regierung. Das schafft ganz hässliche Systeme und Strukturen. Das schafft Menschen. Ich habe lange Zeit im Hartz-IV-Umfeld damals im Leistungsbezug ehrenamtlich gearbeitet und ich habe gesehen, was das mit den Leuten macht. Ne, also allein schon den Wohnort nicht verlassen zu dürfen, um dem Sachbearbeiter, ohne dem Sachbearbeiter Bescheid zu geben. Dann diese Zeitarbeitsfirmen mit ihren ätzenden Bedingungen, die Art und Weise, wie die Kommunikation in den Jobcentern läuft, zwangsweise auch durch die künstlich geschaffenen hässlichen Strukturen. Wenn man Gesellschaften bauen will, in denen die Menschen bereitwillig, freiwillig ihre Kreativität reinbringen, dann muss man Menschen mit Erwachsenen bauen und nicht mit kleinen Kindern, denen man sagt, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, hast du zu tun, was ich dir sage. Ja, das klappt nicht. Und das kommt zudem mit drauf, ne, Pobi, was du angesprochen hast und worüber wir hier sprechen, dass die Menschen hier im Prekariat gar kognitive Gefangene sind. Sie sind emotional und kognitiv gefangen. Und das ist die schlechteste Voraussetzung für Kreativität schlechthin. Ne? Das ist in Indien ein bisschen anders. Da gibt es solche Absicherungssysteme in der Form noch nicht. Ja, was natürlich furchtbar ist. Ja, weil das heißt
Verändert sich.
Existenz. Ja, es wird ja dran gearbeitet und das finde ich auch fantastisch. Aber ich hoffe, die Inder machen nicht dieselben Fehler wie wir hier auch und fangen an, dann den Leuten Vorschriften zu machen, wie sie sich zu verhalten haben. Man muss berücksichtigen, was existenzielle Angst macht und noch viel mehr, was soziale Angst macht. Und wenn ein Mensch das Gefühl hat, er ist ein Mensch zweiter Klasse, was bleibt da noch als Konsum? Na, wenn du in die Hochburgen der zweiten, dritten Generation Leistungsempfang in Deutschland reinguckst, siehst du zum Beispiel auch Eltern, die sind nicht mehr dazu in der Lage aufzustehen, wenn ihre Kinder zur Schule gehen müssen. Sie sind nicht dazu in der Lage, ihre Kinder mit Frühstück zu versorgen. Nicht deshalb, weil ihnen das Geld fehlt, sondern weil sie motivationell am Ende sind. Da ist nichts mehr. Ja, was sie haben, ist Technologie, was sie haben, ist Konsum. Ja, aber es fehlt an etwas ganz Grundlegendem, das unser Menschsein überhaupt erst ausmacht, nämlich das innere Gefühl für Würde. So, und
Würde.
da haben wir in Indien tatsächlich auch spirituell ganz andere Voraussetzungen, ne? Auch von dem immer noch vorhandenen Kastensystem, das noch die Kommunikation durchdringt, ist zumindest mit jeder einzelnen Stufe auch eine eigene Form von Karma-Yoga verbunden. Ne? Also sowas gibt es hier überhaupt nicht. Es gibt kein Würdegefühl innerhalb der Arbeitslosigkeit.
Ja, und ich glaube einfach auch also wenn wir das Thema Spiritualität jetzt hier auch aufgreifen, was ja auch mein persönlich leidenschaftliches Thema letztendlich auch ist, das ist ein sehr abstrakter Begriff und die Frage ist dann immer, was verbinde ich damit? Und wenn man in Indien landet, dann spürst du das, dass die Menschen, man kann sagen, gläubig sind, was aber weniger mit Religion tatsächlich dann zu tun hat, sondern eher, was dahinter steckt, einfach einen tiefen Vertrauen selbst in den allergrößten Krisen im Schnitt haben. Nicht jeder ist dann total gesettelt und sagt, ja, das ist nur Schicksal, das ist auch nicht. Aber einfach zu sagen, okay, da gibt es einen inneren Kern, das wird schon einen Grund haben, warum das passiert. Und es gibt tatsächlich einen Halt irgendwie, das zu sagen. Und trotzdem gehe ich meinen Weg weiter und stecke den Kopf nicht in den Sand. So habe ich das Gefühl, das gibt es eine gute Stärke, eine Resilienz.
Ich bewundere das auch. Also ganz besonders bewundere ich die indischen Frauen. Ja, ich habe da also mit dir jetzt auch
Die
natürlich
schwäbische Inderin.
wunderbare Frauen kennengelernt. Oh, es tut mir leid, hier klingelt gerade das Telefon. Ich muss das leider jetzt auslaufen lassen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr.
Das
Ich
höre
leg's
ich
mal.
nicht.
Du hörst es nicht. Ja, dann ist ja gut. Dieses Gefühl innerer Würde ist relevant in der Not. Ja, wer Krisen bestehen will, weiß das sehr, sehr gut, was das ausmacht. Ich habe das selbst auch erlebt. Ich spreche über spirituelle Dinge nicht mehr, habe mich aber lange Zeit intensiv damit befasst. Und ich habe immer gewusst, dass in meinen persönlichen Krisenzeiten, und wir hatten teilweise weniger Geld als die Leistungsempfänger, denen ich geholfen habe, aber bei mir war es freiwillig. Das hat mir ein Gefühl von Würde und von Einsatz, ja, also ich tue etwas für diese Welt. Ne? Es hat mich innerlich befriedigt. Das hat es mir gegeben und es hat mir auch viel die Idee auch geholfen, die Dinge, die ich tue, ergeben einen persönlichen Sinn. So, und jetzt gibt es viele Argumente, gegen bedingungsloses Grundeinkommen. Dergestalt zum Beispiel, dass die Menschen, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen, dann vielleicht gar nichts mehr tun. Natürlich, das werden wir haben. Ne? Wir haben immer
Wir haben
das
das ja
Phänomen.
jetzt schon. Die haben wir auch
Eben.
hier.
Wir haben es jetzt. Jetzt ist es allerdings zu weiten Teilen auch durch Depressivität, also durch Depression verursacht. Ne? Also Menschen, die einfach so emotional in Not sind, nicht unbedingt wirtschaftlich, sondern emotional in Not sind, dass sie das Gefühl haben, sie sind nichts wert. Ja, und ich meine, da muss man auch mal einfach mal ein bisschen empathisch sein und mal überlegen, wie sich das anfühlt. Wir werden alle älter. Und für mich beim Älterwerden ist eine der wichtigsten Fragen: Hast du deinen Lebensmoment? Ja. Kostest du diesen Moment voll aus, denn es ist so kostbar und so schnell vorbei. Dann fangen die Alterserscheinungen an und du kannst dieses nicht mehr tun und jenes nicht mehr tun und so weiter. Und du merkst einfach, wie unendlich wertvoll jeder Moment ist. Und da gehen wir hin und schaffen eine ganze, nicht nur Generation, sondern gleich mehrere, eine Kultur, in der die Menschen diese Gefühle nur ganz schwer haben und erzeugen können. Es braucht eine irre innere Resilienz und auch Frustrationstoleranz, um damit umzugehen jeden Tag, dass du nicht nur immer mit dem letzten Cent, ja, entlang des Fußbodens schrammst, sondern viel schlimmer noch, dass du, wenn du da rausgehst, weißt, wenn du den anderen Leuten erzählst, was du an Geld hast und dass du vom Bürgergeld oder wie es vorher war, Hartz IV, abhängig bist, dann weißt du, du bist da weniger wert. Da ist ein sozialer Graben und der macht die Leute fertig. Und natürlich ist das ein Boden, da will keiner hin. Das spüren alle anderen und folglich wird die Stimmung im Land dadurch nicht besser, ne,
Nee.
sondern sie wird hässlicher. Und dann passieren eben solche Phänomene, dass wenn da in dem Augenblick Demagogen reingreifen und wir noch das Problem haben, dass die Bildungssysteme den Menschen gar nicht die Möglichkeit bieten, kreativ zu werden. Ja, wir haben keine Bildungssysteme, die Komplexitätskraft stärken. Wir haben Bildungssysteme, die immer noch Arbeiter für ein System erschaffen, das gar nicht mehr existiert. So, und das alles hängt mit, noch kurz zu diese Biege kriegen, ja, zu deinem Thema am Anfang, das hängt alles mit Überproduktion zusammen. Denn dann schaffen wir Menschen und die kaufen bei Kick und diesen ganzen Taco und so weiter, diesen ganzen Kram, der hinterher, wenn sie tot sind und oft schon viel früher, weil so lange hält das Zeug ja gar nicht, auf den Müll geschmissen wird. Das ist kein lebenserfüllender Konsum. Deshalb, wenn wir nach Wachstum fragen, dann müssen wir auch ökonomisch nach dem Wachstum fragen, den wir wirklich brauchen, um ein erfülltes Leben zu leben. Ja, Donald Trump lebt in meinen Augen kein erfülltes Leben. Der Mann hat sie nicht mehr alle. Der hat jede Menge Kohle, ja, aber so kann man nicht glücklich sein. Das ist einfach Quatsch.
Also ich weiß es nicht, ich bin nicht er. Ich habe auch noch nicht in seinen Kopf geguckt, aber manchmal frage ich mich immer, ob das tatsächlich für diese Komplexitätsstufe tatsächlich noch wirklich eine Erfüllung ist, weil ich tatsächlich auch oftmals viel mit so Menschen auch zu tun hatte, wo ich echt das Gefühl hatte, dass sie das antreibt. Heißt noch lange nicht, dass sie damit glücklich sind, aber dieser
Genau.
Antrieb macht sie glücklich. Und wenn
Das
sie
kann
den nicht
sein.
haben, dann geht das gar nicht anders.
Ja.
Aber um nochmal auch hier, also danke auch nochmal für den Bogen. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie können wir denn jetzt also Komplexität bedeutet ja, man kann nicht alles erkennen oder sehen, was es eigentlich braucht, um gerade hier etwas vielleicht Neues zu schaffen, aber gleichzeitig erhöht das die Kreativität, weil
Ja.
da Dinge geschaffen werden, die dann entdeckt werden und sagen, ah, das lässt sich kombinieren. Was können wir denn jetzt tun, damit wir im Einzelnen, wir können nicht lange auf die Politik warten, obwohl wir auch auf der Politik abhängig sind. Wir müssen hoffen, dass wir alle auf die Straße gehen, aber trotzdem nicht in eine Hoffnungslosigkeit abdriften. Ich kriege mittlerweile auch schon aufgrund meiner Arbeit, wenn ich in diesem SDGs-Kontext arbeite und Organisationsentwicklung mit Bauernorganisationen machen, kriege ich schon Fragen wie Purvi und dafür musst du da hin und dafür zahlen wir mit unseren Steuergeldern. Dann muss ich tief durchatmen und gucken, wie antworte ich. Und dann habe ich ja von dir, liebe Gitta, gelernt zu fragen, wer ist wir? Und da kann man relativ gut entwaffnen. Aber das ist tatsächlich selbst im engsten Freundeskreis, wo du dann solche Fragen bekommst, wo ich dann denke, okay, jetzt ist echt höchste Zeit, dass wir uns ein bisschen tiefer über solche Dinge unterhalten, weil es ist
Ja.
nicht gut. Es ist nicht
Ja.
gut.
Also Danke, ganz wichtige Frage. Und ich bringe das auch einfach erstmal mit Wirtschaft zusammen. Was kann hier jetzt getan werden? Du hast einen Satz aufgegriffen, nämlich der letzte Kunde kommt aus dem Prekariat. Der ist wichtig. Und was wir hier und jetzt tun können und was jede Organisation tun kann und auch sollte, ist antithetische Arbeiten. Das kennen die meisten, die Wirtschaftswissenschaften studiert haben, vielleicht noch aus dem Grundstudium BWL und VWL, wobei das antithetische Verhalten eher früher zumindest unterrichtet wurde als ein Mittel für die Volkswirtschaft und nicht unbedingt als ein Mittel für die Betriebswirtschaft. Aber wir müssen jetzt hier tatsächlich auch als Wirtschaftler in den Unternehmen antithetisch arbeiten. Das geht ganz simpel so: Steiger die Qualität und senkt gleichzeitig die Preise. Ja, das ist es. Das ist der tra ganze Trick. So kriegst du deine Kunden, so kriegst du die Marktvorteile, so kriegst du auch eine andere Wirtschaft. Super simpel. Ja, es sind tatsächlich in der Regel also diese ganz einfachen Sachen, die am Ende funktionieren. Und das ist das, was im Augenblick nicht passiert in der Breite. Aber einige haben es verstanden. Ne? Und ich sehe es also überall, auch im Bereich Beratung. Ja, also wenn ich mir angucke, wie viele Berater da draußen rumlaufen und die ganze Zeit schlechte Produkte mit der Begründung machen, die Kunden wollen nichts Besseres. Da kann ich einfach nur sagen, ja, okay, Leute, und
Ihr wisst da nicht besser.
ihr habt gerade also wirklich euer Recht verspielt, auch nur noch ein Wort über die über den Klimanotstand zu verlieren, ne?
Absolut,
Ja,
absolut.
also streng genommen muss man das wirklich so hart sagen, denn das ist also Wahnsinn. Ich bin mal zu einem Carve-out dazugeholt worden. Die hatten da ein ganz simples kleines Problem. Das konnte ich auch relativ schnell lösen. Und die haben bis dahin tatsächlich 50.000 Euro einfach mal so an eine Beratungsfirma rausgestopft. Die haben nichts gemacht, was irgendwie sinnvoll gewesen wäre. Die haben einfach nur die Zeit von allen und das Geld von allen verschwendet. Das ist ein Phänomen, das passiert hier jeden Tag.
Das
Ne?
ist
Also,
oft, das ist
ja.
normal,
Ja, du,
leider,
und
ja.
ja, und im Ausland lacht man sich also über die Deutschen und ihre Beratungswut kaputt, ne? Weil das ist also eher ein deutsches Phänomen. Guck mal nach Korea, guck mal nach Indien, ja, guck mal nach Japan. Wenn du da Beratungsunternehmen, Beratungsgesellschaften siehst, okay, ich will jetzt nicht unbedingt McKinsey loben, die lassen wir mal außen vor, die sind ja international tätig, aber so extrem ist es da nicht. Und auch da sehen wir wieder die Zusammenhänge zu den volkswirtschaftlichen Phänomenen. Wenn du kein bedingungsloses Grundeinkommen hast und keine Förderung der Idee der Kreativität des Individuums, keine Wertschätzung für Leben, kein Respekt für Leben, dann kriegst du hinterher ökonomische Systeme mit mittelmäßigen Produkten, mit mittelmäßigen Menschen und mit mittelmäßigen Systemen selbst, auch Kommunikationssystemen, die keine Kreativität mehr hervorbringen können. Also nicht die jedenfalls, die wir in den Krisen brauchen.
Ja.
Ja, also insofern steiger die Qualität und senk die Preise. Punkt.
Also das ist ja ein schöner Abschlusssatz sogar, weil das Thema angemessen hatten wir am Anfang. Was bedeutet frugal? Es ist angemessen. Angemessen, es ist angemessen in der Wirtschaft, es ist angemessen für die Nachhaltigkeit, für die Ökologie, Ökonomie, es ist angemessen für das Individuum und angemessen für jede soziale Schicht. Und ich sage ja auch immer, diejenigen, die mehr haben wollen, die können ja auch da mehr kaufen, dann sollen sie aber auch dafür bezahlen. Das ist so eine ganz einfache Logik. Und dass Entwicklungen stattfinden, wo die Allgemeinheit für zahlen müssen, das finde ich irgendwie auch nicht fair. Was ist schon fair, kommt dann als nächste die Frage. Aber ich glaube, das passt sehr, sehr gut in die Richtung, wo wir sagen, was bedeutet frugal und was bedeutet eigentlich angemessen, weil das ist ja auch ein sehr offener Begriff.
Ja.
Hast du denn noch irgendwas zu sagen oder möchtest du gerne zum Abschluss noch etwas hinzufügen?
Naja, du kennst mich. Ich könnte jetzt also bis heute Abend weiterreden. Es
Wir
gibt.
machen noch einen Podcast.
Das ist eine gute Idee. Also es gibt einige solcher sehr einfacher Tipps und sehr einfacher Grundregeln dafür, wie sich Gesellschaft tatsächlich besser aufstellen kann und wie sich auch Organisationen besser aufstellen können. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Du brauchst die richtigen Leute an den richtigen Stellen, die den Mumm und den Mut haben zu sagen, so, das ziehen wir jetzt tatsächlich auch durch. Ja, vielleicht ist das ein gutes Abschlusswort. Ne?
Mut.
Sowohl ja, Mut in der Politik auch einfach, auch die Dinge zu sagen, die relevant sind. Ne? Also ich bin überhaupt kein Fan davon, jetzt hier auf Demagogie mit mehr Demagogie zu antworten. Also so verhalten sich Kinder im Kindergarten, die sich streiten. Ja, wir brauchen mehrdimensionale Modelle, wir müssen raus aus diesem ewigen Neoliberalismus versus Sozialismus und oh Gott, sie wollen uns das Wachstum wegnehmen. Nee, das will keiner, das muss man auch nicht unbedingt. Naja, beziehungsweise wollen schon ein paar, aber die haben es noch nicht verstanden. Na, wir können weiter wachsen und gleichzeitig den Planeten und uns gesunden. Das geht. Na, und darauf müssen wir den Fokus richten.
Vielen Dank, liebe Gitta. Schöne
Gern.
Abschlussworte und hat mir wieder großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Aufnahme mit dir.
Ja, super. Tschüss.
Dankeschön, ciao.